Einen neuen Bundestag zu eröffnen, hatte bislang neben einer angemessenen Feierlichkeit auch eine gewisse Lässigkeit. Damit ist seit heute endgültig Schluss. Die Attacken der AfD auf Parlament und Abgeordnete haben den Ton gesetzt. Freuen können sich Chaoten aller Couleur. Die anderen sehen mit eher mulmigen Gefühlen den nächsten 4 Jahren entgegen. Eine noch auf ziemlich wackeligen Beinen stehende, mutmaßliche, künftige Koalition steigert auch nicht gerade das Sicherheitsgefühl. Der 21. Bundestag, neue Mehrheiten, alte Konflikte, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Nicht jede Meinung, die ich selbst nicht teile, kommt dem Extremismus gleich. Demokratie ist im besten Sinne Zumutung. Haben wir den Mut zum gegenseitigen Zuhören, zum Aushalten des Meinungsspektrums im Rahmen unserer Verfassung?
Dass die neue Bundestagspräsidentin eine Selbstverständlichkeit in Erinnerung rufen muss, spricht Bände. Und damit herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Friederike Haupt ist bei uns, Korrespondentin in der Parlamentsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hanna Bethke ist Redakteurin im Ressort Innenpolitik von Welt und Welt am Sonntag. Heribert Prantl, Kolumnist und Autor der Süddeutschen Zeitung. Und Thomas Biebrecher ist Professor für Politikwissenschaft an der Goethe-Universität zu Frankfurt am Main. Herr Prantl, Sie haben mal über die konstituierende Sitzung des Bundestages gesagt, das sei ein Festtag der Demokratie. Diese Anmutung hat heute massive Kratzer bekommen. Kann der Bundestag seiner Rolle überhaupt noch trotzdem gerecht werden?
Das hoffe ich doch sehr, wenn auch der Auftakt nicht so war, wie ich ihn mir gewünscht hätte. Es ist ja heute unendlich oft in den Gesprächen der schöne Satz aus dem Hermann Hesse-Gedicht, dass jedem Anfang ein Zauber innewohnt, gefallen. Ein Zauber hat diesem Auftakt nicht innegewohnt. Und ich habe vor einer Woche geschrieben, in Erwartung des heutigen Hochamtes der Demokratie, dass der parlamentarischen Demokratie turbulente Zeiten bevorstehen. Und die ersten Turbulenzen haben wir heute erlebt in den Auftritten der AfD-Politiker, die wirklich unterm Strich waren. Und es ist heute unendlich oft in der Rede von Giese, in der Rede von Klöckner, das Wort Würde und Anstand und Streitkultur gefallen. Das alles wünscht man sich. Und es war von dem nicht unbedingt viel zu spüren.
Jetzt könnte man Frau Bethke ja sagen, gab es denn wenigstens eine Aufbruchsstimmung im Bundestag mit neuen Mehrheiten, zwar noch nicht einer fertig bestallten Regierung, aber immerhin gibt es ja Koalitionsverhandlungen, oder ist da eher parlamentarischer Pessimismus durchgedrungen?
Na, es ist jetzt die Frage, was man unter Aufbruch versteht. Wenn man damit Optimismus verknüpft, wäre ich jetzt eher skeptisch. Man merkte schon eine große Anspannung im Plenum. Und tatsächlich ist das ja auch eine Zäsur. Schier durch die Größe der AfD, die neue Größe, diese Fraktionsstärke, verändert sich das Gesicht des Plenums, wie ich finde, auf ungute Weise insgesamt, weil die AfD doch sehr deutlich gezeigt hat, dass sie sich an die Einhaltung von demokratischen Verfahren, dass sie sich dafür eigentlich nicht so sehr interessiert und auch einen ganz anderen Stil hat. Aufbruch zwischen SPD und Union, falls sie darauf zielen, das will man dann hoffen, dass es dann irgendwann zum Abschluss dieser Koalition kommt. Da gab es auch teilweise gemeinsamen Applaus. Aber es klingt mir zu positiv für das, was heute stattgefunden hat.
Frau Haupt, die Aufgaben, vor die eine stark anwachsende AfD den Bundestag insgesamt jetzt stellen wird, die werden ja gewaltig sein. Ist Julia Klöckner als neue Präsidentin da die Richtige in dieser Rolle zwischen Moderatorin und Dompteurin?
Das bleibt abzuwarten, aber ich fand das heute einen ganz guten Auftakt. Sie hat ja schon einen Zwischenruf der AfD pariert gegen Ende der Sitzung, als nach der dritten Niederlage von Herrn Otten als Vizepräsident ein Zwischenruf aus der AfD kam, Mauscheleien der Kartellparteien, des Kartells, da hat sie zur Ordnung gerufen und richtig gestellt, dass es hier um demokratische Verfahren geht. Das fand ich gut und ich fand auch, anders als vielleicht die Grünen-Fraktion, ihren Vorstoß, sich der AfD vorzustellen, dort vorzusprechen, eigentlich eine gute Idee.
Herr Biebrecher, dreimal hat die AfD versucht, heute auch ins Bundestagspräsidium einzuziehen mit Herrn Otten. Dreimal ist das gescheitert, so um die 190 Ja-Stimmen. Da fehlen also noch zur notwendigen absoluten Mehrheit etwa 120, 130 Stimmen. Jetzt ist die Frage der AfD, dieses Amt zu verweigern, jetzt unabhängig davon, was sie selbst dafür tut, dass man es ihr verweigern möchte von den anderen Parteien. Ist das gut, mit der zweitstärksten Fraktion des Bundestages so umzugehen?
Ich glaube, es ist schon nachvollziehbar, also weil das ja ein wichtiges Amt ist, weil man im Endeffekt eben Bundestagssitzungen leitet. Und ich glaube, also mein Eindruck ist jedenfalls, dass das Bestreben der AfD schon auch in erster Linie darin bestehen wird, für Disruption zu sorgen, einfach in diesem Bundestag. Und wenn man dann jemanden hat, der die Sitzung leitet, der möglicherweise nicht so konsequent die Ordnungsrufe dann erteilt und das möglicherweise dann eben auch laufen lässt, dann wäre das schon ein großes Problem. Und es wäre ein immenser Gewinn, glaube ich, für die AfD wiederum, wenn das passieren würde. Also weil ich glaube, die warten nur darauf, dass irgendwann die Schlagzeile lautet Turbulenzen im Bundestag oder sowas. Und von daher finde ich es nachvollziehbar, dass man das Risiko nicht eingeht.
Es war ja am Anfang der Sitzung, ging ja gleich richtig los. Der Bundestag war ja binnen Minuten auf Betriebstemperatur gewesen bei dem Auftritt des parlamentarischen Geschäftsführers der AfD, Bernd Baumann, der also einen frontalen, verbalen Frontalangriff gestartet hat. Am Ende aber sagte er plötzlich, also nachdem er alle abgewatscht hat, die da noch mit ihm im Parlament sagen, unsere ausgestreckte Hand bleibt aber erhalten. Also das ist dieses Doppelspiel, diese Ambivalenz. Wir fragen, ist es eine kluge Taktik oder versucht die AfD die anderen Fraktionen zu verladen mit diesen?
Ja, es ist eine Strategie, die dahinter steckt, diese so eine Doppelstrategie da zu fahren. Ich finde aber, man muss auch differenzieren in der Diskussion. Es ist ja tatsächlich keine Lappalie, was da passiert ist, dass der Kandidat für die Vizepräsidentschaft des Bundestages in drei Wahlgängen durchgefallen ist. Die Geschäftsordnung des Bundestages sieht eigentlich vor, dass jede Fraktion einen Vizepräsidenten stellen kann. Das heißt, durch die politische Praxis wird im Prinzip der Sinn dieser Geschäftsordnung unterminiert. Und das ist keine Kleinigkeit, was da passiert. Das ist eigentlich sehr, sehr wichtig für die Stabilität einer Demokratie, dass alle Verfahren eingehalten werden und dass auch die Geschäftsordnung eingehalten wird. Nur muss man jetzt sagen, die AfD ist eben auch keine Lappalie. Und insofern finde ich das richtig, was die demokratischen Fraktionen da getan haben. Aber es ist trotzdem ein Vorgang. Und das muss man sich angucken. Also ich bin eine Institutionalistin und stehe immer für die Einhaltung von Verfahren, unabhängig von der politischen Ausrichtung. Aber bei der AfD geschieht eine Art, ja, wie ein Epochenbruch, den wir jetzt erleben.
Herr Brandl, dass die AfD jetzt nicht anderen Honig ums Maul schmieren muss, um einen Vizepräsidentenposten zu kriegen, das verstehe ich noch. Aber sie tut ja genau das Gegenteil. Sie schmiert ihnen Salzsäure ums Maul und erwartet dann auch noch Kooperation.
Und sagt dann, sie strecken die Hand aus. Ich meine, das ist ja eigentlich, wenn das Strategie ist, ist es eine unglaublich blöde und dumme Strategie, weil sie sich selber entlarvt.
Bei den Wählern funktioniert's.
Schauen wir mal, wie lang. Ich bin noch nicht überzeugt davon. Auch wenn die AfD-Leute sagen, wir sind weiterhin im Aufschwung. Ich bin da eher skeptisch und ja, ich habe da demokratische Hoffnung. Und wenn Sie sagen, die Einhaltung der üblichen Verfahren stabilisiert die Demokratie, wenn jemand wie die AfD alles macht,
Nein, das habe ich nicht gesagt, sondern nur in der Theorie ist die Einhaltung von Verfahren wichtig. Im Fall der AfD muss man anders vorgehen.
Völlig d'accord. Das haben Sie mich als Jurist an der Seite. Warum es bei der AfD nicht funktioniert, das liegt auf der Hand. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, natürlich steht der AfD eine solche Position zu. Aber ob die dann auch gewählt wird, das liegt im Ermessen jedes einzelnen Abgeordneten, und dieses Ermessen haben sie ausgeübt und dafür sind sie überhaupt nicht zu rügen, sondern ich belobige sie.
Kann der Bundestag denn damit leben? Es sieht ja so aus, als würde das die nächsten 4 Jahre genauso wieder andauern, diese Nichtwahl eines AfD-Mitglieds.
Ja, es ist eine toxische Strategie und es ist auch eine Strategie, die dem Bundestag ja auch in den letzten 3,5 Jahren nicht unbekannt war. Also es gab Fälle, in denen die AfD selbst die Geschäftsordnung verletzt hat. Und es gab zum Beispiel den Fall, dass die AfD in einem Ausschuss, wo sie nicht Vorsitzender werden durfte, im Gesundheitsausschuss, dann im Prinzip in einer Art eigenmächtigem Vorstoß an eines Morgens den Ausschussvorsitz einfach eingenommen hat mit einem selbstgebastelten Schild. Ausschussvorsitzende, die tatsächliche Leiterin des Ausschusses, eine Grüne, musste dann die Bundestagspolizei rufen und es dann schob der wieder ab. Also da sind einige Dinge passiert in den vergangenen Jahren, die auch dazu beitragen, dass das Misstrauen der Parlamentarier besteht. Das ist sozusagen nicht nur eine symbolische Brandmauer, die an der Stelle ein Zeichen setzen soll, sondern es ist auch ein Schutzversuch von Prozessen.
Jetzt ist es ja so, es gab ja schon mal Ausschussvorsitzende der AfD, der dann später abgewählte jetzige parlamentarische Geschäftsführer Stefan Brandner. Auch in der vorletzten Legislaturperiode hat der Peter Böhringer den Haushaltsausschuss als stärkste Oppositionsfraktion leiten können. Sollte man da irgendwo eine Linie ziehen, dass man sagt, also Vizepräsident oder Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium auf keinen Fall, aber bei den Ausschussvorsitzenden sollte man vielleicht da auch zumindest in einigen Ausschüssen der AfD, die vielleicht nicht sicherheitsrelevant sind, die AfD dann da auch zum Zuge kommen lassen?
Ja, ich glaube, das kann man schon in Erwägung ziehen. Aber mit Herrn Brandt ist ja zum Beispiel auch nicht besonders gut gelaufen, muss man ja auch wieder festhalten. Aber ich würde eben also auf jeden Fall die Grenze ziehen bei diesen Positionen, über die wir jetzt auch heute gesprochen haben, eben Bundestagsvizepräsident beispielsweise. Ich will daran erinnern, in Erfurt gab es einen AfD-Alterspräsidenten, der die konstituierende Sitzung geleitet hat. Und das ist völlig im Chaos versunken tatsächlich. Und das muss man sich, glaube ich, vor Augen halten. Und das will man, glaube ich, nicht heraufbeschwören. Und von daher würde ich schon sagen, das ist tatsächlich ein Vorgang, würde ich zustimmen. Das kann man nicht so leichtfertig beschließen. Und da gibt es auch bestimmte Güter abzuwägen. Aber da wäre ich schon relativ klar eigentlich, dass das die richtige Entscheidung war, die heute getroffen wurde.
Ich wollte in dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal an eine interessante Äußerung des früheren Bundesfinanzministers Christian Lindner erinnern, der seinerzeit dafür war oder jedenfalls offen war dafür, dass die AfD einen Vizepräsidenten kriegt und seine Meinung, wie er selbst in diesem Podcast vergangenes Jahr sagte, geändert hat, als er gesehen hat, was in Thüringen 2020 passiert ist. Ja, also die AfD hat einen eigenen Kandidaten im Rennen für den Ministerpräsidenten und wählt dann aber den FDP-Kandidaten. Das ist sozusagen eine Demonstration von Trickserei und Spielerei mit dem Parlamentarismus, der vor Augen führt, dass es da nicht um Repräsentation einfach geht, sondern um Vorführen der Demokratie. Und das hat Herr Lindner, fand ich, nachvollziehbarerweise gesagt. Da hat er seinen Blick darauf geändert.
Man sagen muss, dass ja, glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere, an das Jahr 2020 zumindest Christian Lindner für 24 Stunden auf dem falschen Gaul saß.
Ja. Wie so oft, aber in dem Fall hat er sich zumindest korrigiert.
Lass ich es Bundestag zurückkehren, 152 Abgeordnete der AfD, das sind ziemlich genau doppelt so viel wie bisher. Alice Weidel hat ja schon am Wahlabend gesagt, wir werden jetzt zwei Gänge hochschalten. Wusste gar nicht, dass es noch so viele Gänge nach oben gibt bei der AfD. Und wir werden die anderen Parteien tatsächlich jagen, also in Verlängerung dieser oder in der Wiederaufnahme dieses Zitats Gauland von Alexander Gauland. Ist das wirklich, muss man das als Drohung wahrnehmen oder gilt da auch der Satz, bellende Hunde beißen nicht?
Ja, natürlich muss man das ernst nehmen. Die meinen das ernst. Das ist also die Aushöhlung der Demokratie ist das Ansinnen der AfD. Da darf man sich nichts vormachen. Das geschieht mit Doppelstrategien, das geschieht auch sehr geschickt. Das Ziel ist ja auch, was wir jetzt ja schon haben, dass aus der Weigerung heraus, mit guten Gründen der demokratischen Parteien mit der AfD zu koalieren, kommt es zu abenteuerlichen Koalitionen und ganz prekären Mehrheitsverhältnissen, was die AfD noch mehr stärkt. Insofern bin ich nicht so optimistisch wie Sie, dass das so schnell sich wieder ändern könnte. Im Moment ist die AfD mit dieser Strategie sehr erfolgreich, sich auch so darzustellen als eine Partei, die zu Unrecht immer ausgegrenzt werde und damit eigentlich auch sehr viele Bürger nicht mehr repräsentiert würden in dieser Demokratie. Insofern ist das, was Alice Weidel sagt, ernst zu nehmen. Das sollte man nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen und sagen, sie schreit das jetzt heraus, aber eigentlich wird es dazu nicht kommen. Die meinen schon, was sie sagen.
Ich will bloß noch nicht, ist nicht so, dass ich jetzt überschwänglich wäre und sage, wir stehen vor glänzenden Zeiten. Aber ich will nicht Trübsal blasen und ich wünsche mir auch von den jetzigen Regierungsfraktionen, den künftigen nicht, dass da Trübsal geblasen wird, sondern dass man demokratisches Selbstbewusstsein zeigt. Und ich glaube, dann gibt es reelle Chancen, wieder zu realisieren und die AfD zurückzudrängen.
Wie müssen wir uns denn, Sie sind in der Parlamentsredaktion, jetzt in Zukunft die Bundestagssitzungen vorstellen? Also wird das vor allen Dingen, wenn jetzt Disruption die Aufgabe der AfD ist, die sie da im Parlament für sich sieht, wird das dann mit Geschäftsordnungsdebatten Teile der Parlamentsarbeit lahmgelegt werden, regelrecht dann mit aggressiven Inhalten überzogen werden? Welche Möglichkeiten haben die anderen Parteien, die sich da ja offensichtlich einig sind, bis hin zur Partei Die Linke, da dagegen zu halten? Also nicht immer nur mit irgendwelchen Geschäftsordnungsabstimmungen, sondern auch im Parlament eine Kultur dagegen zu setzen, um das, was die AfD dort für sich jetzt in Anspruch nimmt, eben zu konterkarieren.
Man muss, glaube ich, verstehen, dass die AfD das Parlament oder auch gerade den Plenarsaal nicht nur als Ort des politischen Austausches sieht, sondern sehr stark, stärker als alle anderen Fraktionen, als Bühne, die dann in Social Media gespiegelt wird. Dort finden sehr viele Sachen statt, die für Social Media stattfinden. Es geht bei Begrüßungen wie liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Zuschauer auf YouTube los. Ja, so werden die Abgeordnetenkollegen dann begrüßt, weil es eigentlich um die Zuschauer auf YouTube geht. Und wenn man das weiß, ahnt man sozusagen schon mal, dass dort ein neuer Raum geöffnet wird, in den die anderen zwangsläufig treten müssen. Es gab auch schon andere Abgeordnete, die damit dann begonnen haben. Und ich glaube, man muss dann aufpassen oder man muss sich dann entscheiden, welche Kämpfe man kämpft und welche nicht. Man darf nicht auf jede Provokation eingehen, sondern man muss sich gut überlegen, was ist jetzt so wichtig, dass ich da auf offener Bühne streite? Welchen Zwischenruf lasse ich unkommentiert? Es gibt sehr, sehr viele Zwischenrufe der AfD, gerade wenn Frauen reden. Da kann man nicht jedes Mal Pause machen und dann sein YouTube-Publikum adressieren. Aber man muss dann sehen, an welcher Stelle es zu weit geht und durchaus auch mal selbst dann sein Team anweisen, die eigene Reaktion auf TikTok oder auf X zu stellen. Denn man kann sich leider nicht darauf verlassen, dass das dann irgendwie schon seinen Weg finden wird oder dass die Leute alle Phoenix oder Parlamentsfernsehen schauen.
Das heißt, diese verbalen Saalschlachten, die vielleicht auch beim Publikum nicht sehr gut ankommen.
Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das beim Publikum schlecht ankommt. Ich glaube, dass das manche auch gutieren. Also es haben sehr viele Menschen die AfD gewählt. Das geschieht ja nicht aus völligem Unwissen heraus.
Ich meine jetzt eher, dass sicher das auch destruktiv auf die Parlamentsarbeit auswirkt. Das Parlament soll ja auch Gesetze beschließen.
Das ist ja schon eine Rhetorikschule.
Ich hätte heute, wenn ich mir etwas wünschen dürfte von den demokratischen Parteien, ich hätte den Spieß umgedreht und ich hätte heute in der ersten Sitzung anstelle von Friedrich Merz einen Verbotsantrag gegen die AfD gestellt. Die Stimmung wäre völlig gekippt, es wäre exaltiert, es wäre geschrien worden, aber es wäre ein etwas Markantes gewesen. Und wenn es darum geht, wir haben darüber geredet, soll die AfD Ausschusssitze, Vorsitze besetzen dürfen, soll sie Vizepräsidentenposten besetzen dürfen. Wenn schon vor längerer Zeit ein Verbotsantrag gestellt worden wäre, hätte man wirklich ein markantes Argument, um abzulehnen, zu sagen, hier gegen diese Fraktion, gegen diese Partei läuft ein Verbotsantrag in Karlsruhe.
Die Frage ist ja, ob das jetzt gerade der richtige Zeitpunkt wäre. Vor der Bundestagswahl, klar, da wäre es wahrscheinlich nicht sehr klug gewesen. Ist das nach wie vor eine Option, die im Raum steht? Oder ist die Gefahr dann groß, dass man sagt, nur weil die jetzt so stark geworden sind, die haben jetzt ein Fünftel der Wähler auf ihrer Seite und jetzt wollen das sie verbieten, weil er ihnen anders nicht beikommt?
Ja, ich bin grundsätzlich kein großer Fan von der Idee des Verbotsantrags, muss ich sagen. Von daher halte ich die Zeit jetzt genauso schlecht wie vor der Wahl, muss ich sagen. Also vor der Wahl wäre es natürlich fatal gewesen. Aber ich würde noch mal ganz gern kurz zurückkommen auf diese Alice-Weidel-Sätze in Gang hochschalten und wir werden sie jetzt wirklich jagen und so weiter. Also man muss natürlich schon auch sehen, dass das eine Art von Selbstmythologisierung ist. Ja? Und da wird ja in gewisser Weise eine Potenz herbeigeredet, die die AfD so möglicherweise auch gar nicht hat in diesem Parlament. Weil die haben diese Bühne, und das würde ich schon auch ernst nehmen, und die haben einfach die Manpower, wie man ja, glaube ich, da auch in erster Linie sagen muss. Und die werden natürlich alles daraus machen, aber man muss schon auch sehen, dass die Gestaltungsmöglichkeiten natürlich überschaubar sind. Die werden versuchen, ein Stück weit den Ton zu setzen und auch versuchen, Themen zu setzen. Das können die mit der Redezeit, glaube ich, auch. Aber ansonsten, wenn es eben um Gesetzgebungsverfahren ist, Also hat sich ja nicht so viel verändert, bis auf die Sperrminorität, die man zusammen mit der Linken hat, eben, aber die jetzt ja auch nicht unbedingt effektiv ist, ja, also weil es ist ja noch die Frage, was man mit den Linken zusammen verhindern wollen wird. Ne? Also von daher, ich würde ja nur gucken, dass man nicht zu sehr das für bare Münze nimmt, was da gesagt wird eben auch. Also weil da geht es ja auch tatsächlich, das ist eine Ansprache an die anderen eigenen Leute, zu sagen, wir reißen hier wirklich was. Und
ich würde gerne das Stichwort mit der Sperrminorität aufnehmen. Jetzt hat es ja zum ersten Mal, dass wir nennen sie ja Parteien der Mitte, oder sie nennen sich selbst auch so, Union, SPD und Grüne, gar nicht mehr in der Lage sind, verfassungsändernde Mehrheiten zu bilden bei wichtigen Gesetzen. Man muss entweder mit der AfD oder mit den Linken versuchen zu kooperieren. Inwieweit schwächt das Parlament insgesamt, dass die gerade die Parteien mit langer parlamentarischer Tradition jetzt eigentlich zumindest im Bereich in Bezug auf die AfD abhängig sind von Parteien, die den Parlamentarismus nicht hochhalten?
Das ist natürlich eine massive Schwächung, was sich ja auch in den vergangenen Wochen gezeigt hat an den Reaktionen auf den Versuch, also den gelungenen Versuch, da eine Umgehung zu finden. Also das hat Schaden angerichtet, musste Schaden anrichten, war der kleinere Schaden im Vergleich zu, wenn man es nicht gemacht hätte. Aber es war massiv. Ich glaube, sehr viele Leute verstehen die Union zurzeit nicht, verstehen auch nicht, warum es so schwer ist, dann doch was mit der AfD zu machen. Also muss die Union sich besser erklären lernen. Und das kann in den nächsten Monaten in unterschiedlichsten Konstellationen noch zu einem Problem werden. Immer dann, wenn man versucht, eine breite Mehrheit herzustellen, dass das dann ein Block ist, ein demokratischer Block, der sich sozusagen selbst so sieht, aber der von anderen, so wie die AfD es ja heute als Deutung angeboten hat, als eine Art Kartell gesehen wird. Also da muss man sehr viel erklären, sehr viel besser erklären, auch bisher sehr viel weniger in Floskeln erklären, um den Leuten verständlich zu machen, dass es, wie eben schon gesagt, nicht um eine symbolische Brandmauer geht, die einfach nur, weil die AfD irgendwie im Stil einem nicht gefällt, sondern wirklich, weil es was zu beschützen gilt.
Das gilt aber ja auch für den Umgang mit der Linkspartei. Das ist mir jetzt noch ein bisschen zu kurz gekommen. In der politischen Mitte wird es eng. Und klar, vor allem durch die Stärke der AfD, aber die Linkspartei ist durchaus auch der Erwähnung wert. Und man konnte ja heute sehen, mit dieser, wie ich fand, schwindelerregenden Rede von Gregor Gysi, da als Alterspräsident, wes Geistes Kind die Linkspartei ist. Und auch die ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Es gibt auch manche behaupten, auch die Linkspartei stehe in der demokratischen Mitte. Das sehe ich tatsächlich anders. Ich will sie nicht gleichsetzen mit der AfD. Da gibt es natürlich Unterschiede. Aber in dem Moment, wo man sich zum linken Rand öffnet als eine Partei aus der demokratischen Mitte, gerät man doch in Rechtfertigungsschwierigkeiten, warum man das nicht gleichzeitig auch dann zur AfD tun könne. Also ich glaube, da gibt es schon eine innere Logik. Da muss man aufpassen. Und mir fehlt da auch in der SPD, aber schon auch in der Union im Moment noch eine klare Abgrenzung zur Linkspartei.
Das heißt, mir hat ganz viel nicht gefallen in der Rede von Gregor Gysi. Aber jetzt zu sagen, es sei ein Manifest, dass der Mann ein Antiparlamentarier ist, das glaube ich, kann man wirklich nicht sagen.
Das wollte ich damit nicht sagen, aber es ist schon, er bewegt sich schon am Rand. Es ist nicht mehr aus der demokratischen Mitte heraus. Ich würde die Linkspartei dort nicht einordnen. Wir haben hier lauter werdende Ränder. Die Linkspartei war schon für tot gesagt.
Ich muss ja nicht unbedingt in der demokratischen Mitte sein, um demokratisch zu agieren.
Aber mir ging es gerade darum, dass es da eng wird. Und dass die Union hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss sowohl mit der AfD als auch mit der Linkspartei. Wie das genau funktionieren soll, wenn sie sich der Linkspartei vielleicht stärker öffnet.
Ich glaube, man muss versuchen zu erklären, dass das bei der AfD nicht, und das passiert in der Debatte zu oft, dass das Extremistische mit dem Rechten verwechselt wird. Also das Problem an der AfD ist für mich nicht, dass sie rechts ist, sondern dass sie darüber hinausgehend rechts ist, jedenfalls in Teilen. Und da würde ich sagen, besteht doch ein starker Unterschied zu der Art und Weise, wie rechts die AfD ist und wie links die Linkspartei ist. Aber ich stimme Ihnen zu in dem Punkt, dass man natürlich auch gegen Linksextremismus wachsam sein muss und dass da auch gute Gründe vorliegen, warum zum Beispiel die Union den Unvereinbarkeitsbeschluss hat.
Sollte es eine Äquidistanz geben zu Linken und zur AfD im Bundestag?
Nee, niemals. Deswegen reden wir ja heute sozusagen über die Gefährlichkeit der AfD. Das sind wirklich...
Ich wüsste auch nicht, was in der Rede wie gesagt, da war ganz viel drin, was ich so nicht gesagt hätte und wo ich, wenn ich jetzt noch mal kommentieren müsste,
haben Sie heute schon bei Phoenix gemacht. Heftig, wir haben das ja Ihnen gelauscht bei dieser Einordnung.
Wo ich heftig opponieren würde, aber zu sagen, da waren Äußerungen drin, die jenseits des Verfassungsspektrums liegen.
Nicht jenseits des Verfassungsspektrums, aber schon sehr problematisch, wenn er plötzlich von den angeblichen Errungenschaften der DDR spricht, wenn er sagt, der Bundeskanzler, der künftige, müsse sich bei den Ostdeutschen entschuldigen, weil die Bundesrepublik nicht genug für die Wiedervereinigung getan habe und für die Anerkennung von Ostdeutschen. Das ist schon eine Mischung, die ich ziemlich problematisch finde. Ich sage nicht, sie sei verfassungsfeindlich. Das habe ich.
Vielleicht war sie auch nur eine Retourkutsche für 1990 gewesen, die Erfahrung von 1990, Herr Pieblicher. Wir haben es jetzt gerade so immer wieder angesprochen, Rolle der Union im Bundestag. Sie hat ja ein strategisches Defizit. Sie hat nicht wirklich außer sich selbst einen Verbündeten. Rot und Grün passen das gut zusammen, da war schon links. Wie lange kann die Union, die dann immer nur auf Parteien angewiesen ist, mit denen sie eigentlich nicht so gut kann, SPD oder vielleicht irgendwann mal auch wieder Bündnisgrüne, denn diese Stellung oder diese Position halten im Bundestag mit dem Ausscheiden der FDP, die möglicherweise gar nicht mehr zurückkommt?
Ja, das weiß man tatsächlich nicht, ob die noch mal zurückkommen, das stimmt. Und es ist natürlich wahr, dass es für die Union unangenehm ist, in solche Koalitionen dann immer reingehen zu müssen.
Und hat keine Alternative mehr, das meinte ich damit.
Genau. Aber umgekehrt, also ist natürlich die Option, letztendlich mit der AfD zusammenzuarbeiten, eine, die, wir wissen es wirklich aus der Empirie, wir wissen es aus anderen Ländern, wirklich die schlechteste aller möglichen Optionen ist. Und also nicht nur für die liberale Demokratie, sondern eben für die Union vor allem. Von daher kann man davor nur warnen und nichtsdestotrotz gibt es ja durchaus auch Schnittmengen mit Sozialdemokraten und auch mit Grünen beispielsweise, die ja auch nicht zu unterschätzen sind. Aber es ist schon klar, dass sich manche in der Union eine andere Art von Koalition wünschen. Und natürlich muss man auch sagen, dass die Union sich ja selbst eine Falle gestellt hat, indem man halt eben monatelang von allen möglichen Politikwechseln erzählt hat. Und der auch wahrscheinlich im Konrad-Adenauer-Haus schon klar war, dass man nicht alleine regieren wird. Und es wahrscheinlich ein Koalitionspartner sein wird, mit dem man nicht eben alle möglichen Dinge so einfach komplett 180-Grad-wendenmäßig verabschieden können wird. Und da hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr, wie soll man sagen, Erwartungsmanagement erwartet und erhofft eben auch. Weil also jetzt sieht es natürlich schon so aus, dass man doch einige Konzessionen machen musste. Na klar, also weil es eben keine anderen Bündnismöglichkeiten gibt. Und das ist meiner Ansicht nach wirklich schlecht vorbereitet worden. Und die Union zahlt im Moment so ein bisschen den Preis dafür.
Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Es gibt aber auch für die SPD ja praktisch keine andere Möglichkeit. Wenn man zwei Parteien so zusammenzwingt, indem man sagt, wenn ihr euch jetzt nicht einigt, wenn ihr keine Koalition bildet, keine Regierung, dann gleitet das ab in eine Staatskrise. Was macht das mit einer Regierung? Was macht das mit einem Parlament in dieser Situation? Ja. Denn das sind wir ja eigentlich nicht gewohnt. Also wir sind ja seit 1949 eigentlich in den meisten Fällen immer klare Mehrheiten und klare Richtungen gewohnt.
Na, die Krise zeichnet sich ja schon ein bisschen länger ab. Das kommt jetzt ja nicht völlig aus heiterem Himmel, was wir jetzt erleben. Aber in der Tat, es setzt das Parlament, es setzt die Regierung extrem unter Druck. Das setzt auch die Koalitionäre noch stärker unter Druck. Ich finde aber, was jetzt Friedrich Merz an einer Kehrtwende vollzogen hat, das ist ja schon beachtlich. Das ist jetzt auch nicht eine Kleinigkeit. Und das zeigt aber meines Erachtens, auch unter welchem Druck er politisch steht und was er als weltpolitische Lage erkennt. Das wurde jetzt manchmal verlacht, das sei ja nur Strategie. Also wenn es eine Strategie ist, dann war es eine sehr kurzsichtige Strategie, erst zu sagen, das mit der Schuldenbremse, da gehe ich, also ich weiche keinen Millimeter und sie dann doch einreißen zu lassen. Ich glaube schon, dass es diesen auch sehr temporeichen Veränderungen im weltpolitischen Geschehen geschuldet ist, dass Friedrich Merz so weit Abstand genommen hat von dem, was er vorher versprochen hat. Hier jetzt aber vorschnell von einem Verrat zu sprechen oder von einem Wahlbetrug, finde ich, wird der derzeitigen politischen Lage nicht gerecht. Es ist jetzt ein neues Zeitalter angebrochen, das für alle Parteien erfordert, für alle demokratischen, vernunftorientierten Parteien einen neuen Pragmatismus walten zu lassen, der abweicht von vorherigen parteipolitischen Präferenzen. Ich glaube, es geht nicht anders.
Da stimme ich zu. Der, der Merz als Jurist würde wahrscheinlich sagen, die Geschäftsgrundlage ist weggefallen, genau, auf der ich agiert habe.
Genau, und das jetzt hat er vielleicht später erkannt, aber
jetzt müssen erkannt, wir die Geschäftsgrundlage anpassen und wir befinden uns in diesem Anpassungsprozess. Und da würde ich durchaus zustimmen.
Ja, ich nicht. Also das finde ich, geht mir doch ein bisschen zu schonend mit ihm um. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er bis zu dem Abend, wo Selenskyj bei Trump saß, gedacht hat, es geht ohne Schuldenbremse, Schuldenbremsenreform. Und am nächsten Morgen hat er gedacht, jetzt muss das sein. Also das wurde ja auch journalistisch ziemlich sauber nachgewiesen, dass er das in den Wochen und Monaten davor schon angedeutet hat, dass er da was sieht. Das sollte bloß nicht vor dem Wahltag ausgesprochen werden. Und das war etwas durchsichtig, das Manöver. Auch dieses 4% für die FDP sind 4% zu viel. Und sich dann hinterher an den Kopf greifen, dass da nur Partner links der Mitte sind. Also das, ich stimme zu, dass wir in einer ernsten Lage sind und dass deswegen nicht die Arbeit der Union als Staatsstreich oder so etwas, wie der frühere Verfassungsrichter Huber das irrerweise genannt hat, diffamiert werden sollte. Das ist grotesk. Aber ich finde auch nicht, dass man jetzt entschuldigend oder vollkommen entschuldigend sagen kann, es ist nun mal eine neue Lage eingetreten. Die Lage hat sich einfach noch weiter verschärft.
Die Frage ist halt, wann ist die Geschäftsgrundlage weggefallen?
Ja. Also bestimmt nicht erst im Februar. Also
das aber sie ist weggefallen.
Sie ist weggefallen, in der Tat.
Ja. Das sagt ja vielleicht auch an dem, wurde ja immer als Wahlsieger bezeichnet, die Union. Also 28,5% bei der Erwartungshaltung in der Partei. Das als Wahlsieg zu bezeichnen, da gehört auch ein gewisser Mut dazu. Wir haben es ja gerade von Frau Klöckner gehört, dass das wichtig ist für Parlamentarier. Lag es auch daran, dass die Union einfach nicht in der Lage war und vor allen Dingen mit ihrem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz nicht in der Lage, genügend Leute zu begeistern für das, was sie jetzt anders machen will, diesen Politikwechsel?
Ich glaube, es hat andere Gründe eigentlich. Also es hat, glaube ich, wirklich was mit Friedrich Merz zu tun, der als Persönlichkeit kein besonders großes Zugpferd war. Aber meiner Ansicht nach, also der entscheidende Punkt ist ja, dass die Stimmen, die bei der Ampel abgeschmolzen sind, eben nicht bei der Union gelandet sind. Also jedenfalls nicht in allzu großer Zahl. Und das würde ich schon darauf zurückführen, dass die Union nicht klar genug unterscheidbar war von der AfD letztendlich.
Und, aber das stimmt doch jetzt wirklich nicht. Man kann jetzt doch nicht sagen, dass es da keine klaren Differenzen zwischen der Union und der AfD gegeben hätte im Wahlkampf. Das ist falsch.
Also abgesehen davon, dass man halt zusammen abgestimmt hat im Parlament.
Ja, das kann man ja auch kritisieren und ich habe das auch kritisiert. Ja. Aber weil ich das für gefährlich halte, oder ich fand diesen Weg zumindest sehr riskant, aber deswegen Union und AfD sozusagen in einem Atemzug zu nennen oder zu sagen, das nähert sich immer mehr an und die Grenzen bröseln, das finde ich, ist auch eine Verharmlosung dessen, wofür die AfD steht.
Das ist richtig, aber es gibt natürlich Bereiche, wo es näher liegt und Bereiche, wo es weiter auseinander liegt. In der Migrationspolitik sehe ich wirklich sehr nahe Berührungspunkte. Ich halte die Politik, die damit verfochten wird, für nahezu kriminell. Aber wir haben eine Nähe. Wir haben eine große Nähe zwischen AfD und CDU.
Zwei Drittel der Bevölkerung stehen aber dieser Position in der Migrationspolitik nahe. Das war ja eine Umfrage
kurz vor der Bundeswahl. Das ist schon richtig, aber deswegen muss ja die Position nicht richtig sein.
Herr Brandl, wenn man sich jetzt das ansieht, also es kommt allerhöchstwahrscheinlich zu einer Koalition, die ist man wahrscheinlich auch kein Prophet, wenn man das vermutet, sich auch ständig belauert. Wo es Friktionen gibt, vielleicht nicht wie bei der Ampel, aber zumindest, dass man doch nicht auch bei den eigenen Anhängern viel Zufriedenheit herstellt. Eine relativ knappe Mehrheit im Bundestag, die permanente Gefahr, dass Parlamentssitzungen in einem Spektakel enden. Wie kann man da eigentlich noch Politik machen in einer Zeit, in der das Land massiv unter Druck ist, in einer weltpolitischen Lage, die sich eigentlich niemand wünschen kann, die wir jetzt aber haben?
Ich glaube, die Beteiligten an der künftigen Regierung kennen diese Gefahren, die Sie beschreiben, und werden sich deswegen zusammenreißen. Die tumultartigen Dinge, die Sie prognostizieren, halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, weil jede der Fraktionen weiß, sie ist auf die andere angewiesen. Wenn es scheitert, scheitern sie beide. Und diese Aussicht wird, glaube ich, die Koalition einigermaßen zusammenhalten.
Aber die große Aufgabe wird ja auch sein, wie man das politische Feld so bestückt, mit dem die AfD so erfolgreich geworden ist. Also darüber muss man ja auch sprechen. Sie sagen jetzt, die migrationspolitischen Vorhaben seien kriminell. Ich finde das überzogen. Man kann bestimmte Sachen kritisieren, aber es ist ein großes Thema in der Bevölkerung. Es ist ein Thema, das lange tabuisiert worden ist. Oder vielmehr die Probleme, die damit verbunden sind, die sind lange im öffentlichen Diskurs tabuisiert worden. Die AfD ist dadurch immer stärker geworden. Und das ist ja eine langfristige Perspektive, auf die man auch schauen muss. Wie schafft es die künftige Regierung, auch dieses Thema so zu besetzen, dass die AfD wieder kleiner wird?
Ich kann den Leuten nicht versprechen, wie es Merz macht, dass ich jeden Flüchtling an der Grenze zurückweise. Das ist schlichtweg Nonsens. Es geht nicht. Es geht nicht. Und wenn ich es den Leuten verspreche, dann wird das passieren, was vor Jahrzehnten bei der Grundgesetzänderung passiert ist. Auch hier haben wir unendlich lang debattiert und haben dann gesagt, wenn wir den alten Artikel 16 Absatz 2 abschaffen, dann ist das Flüchtlingsproblem gelöst. So hat man lange Zeit argumentiert. Es hat erst die CSU gemacht, dann die CDU gemacht, dann die SPD oder mit Lafontaine, der das in der SPD so getriggert hat. Was ist passiert? Es hat sich nichts Wesentliches geändert. Was ich kritisiere, ist, man weckt Erwartungen, man weckt AfD-Erwartungen, die man nicht erfüllen kann.
Das ist genau der Punkt. Und ich glaube, die Migrationspolitik ist eben wirklich ein hervorragendes Beispiel dafür, dass man sich einfach selbst fallen stellt. Also auch das kennen wir aus dem europäischen Ausland. Es gibt Regierungen, die sehr, sehr, sehr fest entschlossen sind, irreguläre Migration oder Migration insgesamt runterzufahren. Italien, Großbritannien, die immense Schwierigkeiten haben und denen man den Willen, glaube ich, nicht absprechen kann, ob man das gut findet oder nicht. Aber deswegen ist es natürlich sehr gefährlich, die Art von Erwartung zu wecken. Wobei ich, glaube ich, schon der Meinung bin, also ich bin auch mir ziemlich sicher, dass in dem Politikfeld die SPD letztendlich der Union entgegenkommen muss. Ja? Also weil irgendwas muss natürlich auch die Union ihrer Basis anbieten. Also wenn man natürlich jetzt so viele Konzessionen von deren Seite aus gemacht hat, dann ist, glaube ich, die Migrationspolitik ein Feld, wo sich die SPD schon stark auf die Union zubewegen muss. Aber nichtsdestotrotz, also selbst wenn da irgendwas in Gesetze gefasst wird oder irgendwelche Beschlüsse gefasst werden, muss man eben trotzdem gucken, was das für Effekte hat.
Also ist nicht der Grundfehler schon von vornherein, dass die CDU, CSU und ihr folgend, da gebe ich Ihnen ja recht, die SPD konstatiert, Migration ist per se schlecht.
Das haben Sie ja nicht gesagt, sondern
Sie haben es nicht gesagt. Aber man verkauft seine Migrationspolitik so, und zwar bei sowohl der CDU, CSU als auch bei der SPD zu sagen, jedwede Migration ist schlecht. Das ist jedenfalls das, was von Merz
möglicherweise ist ja der Denkfehler auch, dass eine effektive Begrenzung von Migration ja an den europäischen Außengrenzen stattfinden muss. Ja. Sobald die Flüchtlinge an unserer Grenze ankommen, ist es da eigentlich schon zu spät. Ich würde, Frau Haupt, gerne noch auf einen anderen Aspekt kommen, was jetzt die zukünftige Zusammenarbeit im Bundestag natürlich auch in der Regierungskoalition angeht. Etwas flapsig gesagt, kann man ja im Bereich der Verteidigungspolitik jetzt auf relativ unbeschränkt auf Einkaufstour in der Rüstungsindustrie gehen. Da wird es möglicherweise, werden die Konflikte geringer sein. Aber beim Thema Sozialpolitik gibt es ja auch immer noch starke Unterschiede in den Interessen, in den Vorhaben, bei Politikwechsel oder bei den Beharren auf bestimmten Strukturen, von der Rentenpolitik, Bürgergeld, andere sozialen Maßnahmen, Steuern, genau, wie sieht ein gerechtes Steuersystem aus? Was ist da eigentlich jetzt, gerade unter dem, was wir besprochen haben, diesen recht prekären Umständen in Deutschland noch möglich?
Es ist jetzt durch das Finanzpaket sehr viel möglich geworden und es kommt in der Tat darauf an, jetzt in so einem Art Reißverschlussverfahren sich gegenseitig Dinge zuzugestehen und die dann auch umzusetzen. Also das Hauptproblem der AfD, was sie auch von den anderen Parteien unterscheidet, ist, dass sie eben keine Kompromisse macht. Sie sagt, die Hand ist ausgestreckt und zieht sie sofort zurück, einen Tag später, um bloß nicht, dass irgendjemand da irgendwie ergreift oder fragt, wo sind denn unsere Gemeinsamkeiten? Und das müssen, also diese Gemeinschaftskultur müssen Union und SPD kultivieren. Und ich glaube, das Geld ist da. Es gibt auch sehr viel Überschneidung. Also man ist sich auch zum Beispiel beim Heizungsgesetz jetzt schon näher gekommen. Es gibt viele Punkte, wo es nicht so düster aussieht, wie wir Journalisten es auch oft zeichnen, um bloß irgendwie die Konflikte abzubilden. Und da dürfen die sich nicht beirren lassen. Und ich glaube, so ein paar Reformen, die entbürokratisieren, sind wichtig und sind auch beiden Seiten der Koalition wichtig.
Ist denn, um da schon auf die Schlussgerade einzubiegen, ist denn das, was wir jetzt gerade erleben, ein Parlament, eine noch nicht zustande gekommene Regierung in all
diesen Fragen, auch wie die, was das für die Parteien auch bedeutet, die im Parlament sind, die Verantwortung tragen in den politischen Gremien, in den Regierungen. Ist denn das, was wir jetzt gerade erleben, ist das zu meistern? Ist unsere Demokratie, ist unser Parlamentarismus, sind die Parteien, die sich zu Demokratie und Parlamentarismus bekennen, stark genug, das alles abzuwehren und sich dazu behaupten?
Das will ich doch stark hoffen, dass das so ist. Also ich meine, wir haben seit 80 Jahren in der Bundesrepublik eine stabile Demokratie. Darauf kann man ja auch setzen. Ich stimme Ihnen dahingehend zu, dass jetzt nicht alle Trübsal blasen sollten und jeden Tag den Untergang herbeischreiben sollten, was ja auch durchaus passiert in den Medien.
Vergleiche mit der Weimarer Republik gibt es ja ständig.
Ja, das halte ich sowieso für falsch, weil Geschichte sich nicht wiederholt. Und diese Vergleiche mit Weimar, die gehen einfach nicht auf. Berlin ist nicht Weimar. Aber trotzdem muss man die Gefahren, die wir heute erleben, ernst nehmen und entsprechend handeln. Ich finde, es gibt aber deutliche Anzeichen, dass das bei den Demokraten auch passiert. Und ich will doch hoffen, dass diese Gesellschaft, dass dieses System und das Parlament stabil und stark genug ist, um sich zu wappnen gegen alles, was da jetzt gerade auf uns zukommt.
Das hat heute Frau Klöckner zu sagen versucht. Die Demokratie ist stärker, als es ausschaut. Ich habe ein bisschen gestutzt, weil sie hat mit der Türkei angefangen und da erlebt man gerade derzeit nicht, jedenfalls vielleicht noch nicht, dass sie stark ist. Aber ich stimme Ihnen zu und ich würde mir wünschen, dass bei den demokratischen Parteien die Zuversicht herrscht und dass sie die Zuversicht ausstrahlen können, dass man die schwierigen Situationen, die schwierige Gesamtlage meistern kann.
Zur Zuversicht gehört ja auch viel Selbstbewusstsein, dass, und zwar für die Parteien, die Demokratie und Rechtsstaat hochhalten, zeigen sie dieses Selbstbewusstsein?
Ja, es ist ein bisschen wie bei einem Sportler, der sehr stark ist, sehr viele Muskeln hat, aber auch die Technik und den Siegeswillen, den Siegesmut haben muss. Und daran muss gearbeitet werden. Im Moment ist es noch schwierig. Ich sehe nicht wahnsinnig viel Selbstbewusstsein der, sagen wir mal, zuversichtlichen und frohgemuten Art, sondern teilweise kraftstrotzendes, hier komme ich, dann wieder skeptisches, mal sehen, was das ergibt. Und da muss noch so ein bisschen klare Ziele, offene Wege. Ja, das ist, glaube ich, der Weg. Und da, die Ziele sind klar, die Wege werden gerade noch gesucht.
Aber vielleicht ist ja auch im Moment jetzt noch nicht der Moment, wo man eben so ganz gelöst sagen kann, hurra, wir starten die neue Regierung, weil die eben noch nicht steht eben. Ne? Und ich würde eigentlich auch sagen, das ist doch ein ganz gutes Zeichen und spricht für die Ernsthaftigkeit der Verhandlungen, dass es jetzt auch nicht alles so hoppla hopp geht, sondern dass es eben schon noch einiges gibt, worum gerungen werden muss, eben auch finanzpolitisch, glaube ich, tatsächlich. Und auch das würde ja dafür sprechen, dass man nicht das Sondervermögen jetzt einfach verjubelt für irgendwelche Sachen, weil dann werden die Verhandlungen werden sicherlich einfacher. Und ich würde auch noch mal darauf hinweisen, ich glaube auch der Weimarer Vergleich ist überzogen, der hilft nicht besonders viel weiter. Und auch da hilft wieder so der Blick in andere Länder. Und da muss man auch sagen, steht eigentlich die Demokratie in Deutschland so vermeintlich, also vergleichsweise stabil eigentlich.
Hätten also Anlass, selbstbewusst zu sein und weniger verbissen und mehr Gelassenheit zu zeigen.
Gelassenheit weiß ich jetzt nicht. Also das klingt schon wieder so, als würde man sich zurücklehnen können. Das ist nicht die Zeit, in der man das kann, glaube ich. Aber es bringt ja nichts, wenn alle vor kollektiver Panik erstarren im Angesicht der Stärke der AfD. Sondern man muss die politischen Felder bearbeiten und muss das gut machen und so überzeugen, dass wieder mehr Bürger sich davon angesprochen und repräsentiert fühlen.
Ja, so sehe ich es auch. Und ich denke, das richtige Wort ist Zuversicht.
Dann haben wir jetzt schon die richtigen
auf den Plakat geklebt mit Zuversicht drauf im letzten Wahlkampf.
Ja, tatsächlich. Gut, wir haben jetzt jedenfalls 4 Jahre, wenn es so lange reicht, oder so lange dauert, vor uns mit diesem Parlament und auch mit einer Regierung. Und das war jetzt heute der Beginn. Bedanke mich bei Hanna Bethke, bei Friederike Haupt, bei Thomas Biebricher und bei Herbert Prantl. Ja, wir gehen morgen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zu den Koalitionsverhandlungen, die ja angeblich in der entscheidenden Phase sind. Jetzt werden die Bestecke auf den Tisch gelegt, möglicherweise auch die Folterinstrumente. Machtkampf hinter den Kulissen. Wer setzt sich durch bei Schwarz-Rot? Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Thomas Bade darin noch mal die Höhepunkte der heutigen konstituierenden Sitzung des 21. Bundestages. Bleiben Sie bei uns.